willkommen bei unserem Podcast Demokratie zwischen Wahnsinn und Wahl. Wir sind
Martina Lackner
und Nils Schmidt. Was erwartet Sie in dieser und den kommenden Folgen?
Demokratie zwischen Wahnsinn und Wahl soll das Demokratieverständnis stärken. Wir haben das Gefühl, dass viele Menschen in Österreich, Deutschland sowie in vielen anderen Ländern Europas und der Welt die Demokratie für eine auf der einen Seite zwar selbstverständliche, auf der anderen Seite aber zugleich überholte Staatsform empfinden.
Wir möchten mit unserem Podcast Werbung für die Staatsform machen, die wir für die einzig zukunftsfähige halten, da sie alle Menschen berücksichtigt und nicht nur die Lauten, Starken, Radikalen oder Reichen.
Dazu haben wir Gäste aus der Wissenschaft, der Wirtschaft, von Organisationen und Verbänden, aber auch aus der Politik eingeladen, sich mit uns über Demokratie, Demokratiemüdigkeit, ihr Verständnis von Demokratie und anderen Staatsformen zu unterhalten.
Doch bevor wir anfangen, ein paar Worte zu uns. Ich freue mich sehr, dass ich diesen Podcast mit Martina Lackner zusammen machen darf. Martina ist Psychologin, Autorin und Consultant. Ihr Fokus liegt darauf, Entscheidungsträger aus Politik und Wirtschaft dabei zu unterstützen, ihre Eigenmacht zu stärken, machtvolle Netzwerke aufzubauen und ihre Position durch gezielte PR- und Kommunikationsstrategien sichtbar zu machen. Ihr Ziel ist es, auf gesunde Art und Weise Menschen zu Macht und Erfolg zu verhelfen.
Demokratie ist die beste Regierungsform, die wir haben. Und trotzdem hat sie Schwächen. Sie wird von Menschen gemacht, die innerhalb des demokratischen Systems nach Macht streben und diese missbrauchen. Rechtsextremismus ist für mich die Antwort auf ein System, das reformbedürftig ist. Die Menschen sind der Demokratie müde geworden, des Parteiensystems müde und der Politiker müde. Ich sorge mich um die Demokratie. Es wird Zeit, sie zu schützen. Nils ist Rechtsanwalt und Fachanwalt für Arbeitsrecht und Vorstandsmitglied des 1918 gegründeten Berufsverbandes DFK, Verband für Fach- und Führungskräfte. Der branchenübergreifende Berufsverband berät, vertritt und vernetzt Fach- und Führungskräfte bundesweit.
Ich habe das Privileg, in einer Demokratie aufgewachsen zu sein und leben zu dürfen. Wenn ich mir die Welt anschaue, war und ist dies nicht selbstverständlich. Frieden, Freiheit und politische Stabilität, freie und unabhängige Wahlen, ein Rechtssystem, auf das ich mich verlassen kann, sind für mich selbstverständlich gewesen. In letzter Zeit werden diese Freiheiten aber von Menschen ausgenutzt, die genau solche Privilegien abschaffen möchten, um Personen auszugrenzen, zu diskriminieren, die nicht in ihr Raster passen. Mir ist es wichtig, unsere Demokratie zu schützen und Werbung für ihren Erhalt zu machen.
In unserer dritten Folge dürfen wir Carina König begrüßen. Carina König ist Co-Vorsitzende des Landesverbandes Hessen, VOLT.
Herzlich willkommen, Carina König.
Hallo, danke für die Einladung.
Schön, dass du da bist. Dann starte ich mal gleich mit der ersten Frage. Ist die Demokratie noch zu retten?
Das ist eine Frage, die ich mir tatsächlich des öfteren abends dann auch noch selber stelle. Aha. Gerade wenn man die aktuellen Ereignisse betrachtet, die Abstimmung, die ja gestern gelaufen ist.
Genau.
Da stellt sich häufig die Frage, ist die Demokratie noch zu retten? Von meiner Seite aus gibt es da ein klares Ja. Alles andere wäre auch komisch, denn ich setze mich ja sehr stark für die Demokratie ein und sehe deswegen auch noch eine Chance und bin da ja auch nicht alleine. Wir haben ja sehr viele Menschen, die gerade in Parteien eintreten, die sich aktiv engagieren wollen. Die Mehrheit wählt immer noch Parteien aus dem demokratischen Spektrum. Wir haben mehr Demos denn je. Also für mich gefühlt ist es von Jahr zu Jahr irgendwie ein bisschen mehr, von Fridays for Future bis jetzt die ganzen Demos gegen den Rechtsruck. Wir haben Wähl-Liebe, eine ganz schöne Demo-Reihe, die dieses Jahr stattfindet, auch organisiert von den Leuten, die den CSD organisieren. Ja, und wir haben eine Menge Bündnisse, die gegründet worden sind für Demokratie, für Vielfalt. Und wer kennt sie nicht, die Omas gegen Rechts. Also grandios, was da gerade im Ehrenamt los ist und wie viele Menschen sich jetzt wieder anfangen, für die Demokratie zu interessieren und sich dafür einzusetzen. So ein bisschen wie Gesundheit. Man setzt sich erst dann für seine Gesundheit ein, wenn man merkt, dass es ein bisschen schlechter wird. Ja.
Das stimmt. Danke für den Hinweis auch nochmal. Das sind wirklich die Punkte, die man vergisst, dass es ja doch viele Demos und Initiativen gibt, die sich ja entwickelt haben. Anfang 2024 ging das ja richtig los. Das vergisst man leider so ein bisschen. Und nochmal als Hinweis, heute ist der 30. Januar, bezogen war das gerade auf die Abstimmung im Bundestag gestern am 29. Januar zur Migrationspolitik und der Durchsetzung der Anträge mit Stimmen der AfD. Nochmal zur Erläuterung für unsere Hörerinnen und Hörer. Gleich als Anschlussfrage, so ein bisschen hat sich die vielleicht gerade durch deine Erläuterung erledigt, aber trotzdem, zumindest habe ich manchmal das Gefühl, soll die Demokratie überhaupt noch gerettet werden oder sehen sich viele Menschen noch nach einer autoritären Staatsform, wie es ja gerade woanders auf der Welt so eingetreten ist? Was meinst du da?
Ja, also ich habe für mich selber auch manchmal das Gefühl, dass ich mir wünschen würde, ich müsste mir nicht so viel Gedanken machen. Also, dass es jemanden Starken gibt, eine starke Partei, die meine Interessen vertritt, damit ich quasi nochmal mein normales Leben, in Anführungszeichen, leben kann. Und ich glaube, es geht halt vielen Menschen so. Wir haben Krisen, wir haben Kriege, wir haben Konflikte, wir haben das Thema Energie, wir haben das Thema Klima. Das sind so große Themen und jeder von uns hat ja schon seinen Alltag. Also jeder von uns ist ja schon, je nachdem, mit Familie, Alleinerziehend, vielleicht pflegende Angehörige, Menschen mit mehreren Jobs. Also wir haben so viele verschiedene Lebensmodelle, die schon so viel Raum brauchen, um einfach zu leben und denen dann noch zuzumuten, dass sie sich halt mit solchen komplexen Themen auseinandersetzen müssen. Das ist unheimlich schwierig. Und dass diese Menschen dann halt irgendwann zu dem Punkt kommen und sagen, ich kann nicht mehr, ich kann mir nicht mehr selber Gedanken darüber machen. Ist jetzt das hier passiert, weil wir halt so eine schlechte Migrationspolitik haben oder liegen die Ursachen viel tiefer? Ne? Ist wirklich unser Bildungssystem schuld, dass es so bergab geht mit unseren Werten bei PISA zum Beispiel? Oder ist es nicht doch die Migration? Und je öfter wir in den Medien hören, was das Problem ist, desto eher sind halt die Menschen dann geneigt, diese einfache Lösung auch anzunehmen, weil es für sie halt einfacher ist. Und Martina weiß es ja auch, das Bedürfnis Sicherheit ist eines unserer größten Grundbedürfnisse. Und Sicherheit vermittelt gerade halt gerne das autoritäre System, indem es sagt, hey Leute, ihr müsst euch nicht ändern, ihr könnt alles so machen wie bisher und ich gucke, dass alles läuft.
Aber glaubst du nicht, Karina, ich habe mir gerade die Frage gestellt, dass ja Krisen gab es ja immer schon. Und wir hatten ja die Wirtschaftskrise, wir hatten den Kalten Krieg. Also ich habe mir gerade die Frage gestellt, Krisen sind ja jetzt nicht etwas, was uns jetzt plötzlich aus dem heiteren Himmel treffen und wir tun so, als ob wir 100 Jahre keine Krisen gehabt hätten. Also Krisen gab es immer schon. Was glaubst du, hat sich in der Zwischenzeit verändert, dass plötzlich Menschen wieder nach einer Orientierung suchen? Was hat sich verändert? Warum sind Menschen plötzlich so scheinbar überfordert mit ihrem Leben? Alleinerziehende gab es vor 20 Jahren auch. Du hast das Thema Alleinerziehende genannt. Es gab Konflikte, es gab Kriege. Was hat sich geändert? Was glaubst du, was sich verändert hat, sodass Menschen mehr nach einer Orientierung im Außen und damit nach eher, und so verstehe ich die rechtsextremen Züge, die wir mittlerweile in Europa und auch in Deutschland haben, dass Menschen die Sehnsucht haben nach wieder mehr autoritären Ideologien und Vorgaben und Leitlinien. Was
Ja.
hat sich verändert, glaubst du?
Ja, also ich glaube tatsächlich auch, dass vergangene Krisen haben öfter dazu geführt, dass entweder starke Männer an die Führung gewählt worden sind oder auch, ich meine, der Aufstieg der NSDAP war ja auch aufgrund von wirtschaftlicher Krise. Also auch da waren die Versprechungen ähnlich und das, was passiert ist, war ähnlich. Was, glaube ich, heutzutage in der moderneren Welt, sage ich jetzt mal, fehlt, ist halt was uns alle vereint. Also das Thema Glaube, der christliche Glaube, der in Deutschland ja doch sehr, sehr lange noch dazu geführt hat, dass man gut zusammengehalten hat und auch an einem Ort zumindest über alle Schichten hinweg zusammengekommen ist. Dass der nachlässt, ist, glaube ich, auch ein Grund. Also es fehlt so eine gemeinsame, übergeordnete Vision, die auch gerade niemand wirklich schafft, halt, ja, wieder in den Raum zu stellen, irgendwas, worauf man sich halt positiv fokussieren kann. Und was wir natürlich auch sehen, ist das Thema Einsamkeit, was zunimmt, dass wir immer weniger Menschen haben, die im Familienverbund leben, sondern viele Singles oder halt auch Paare, die halt irgendwo wohnen, wo sie weit weg sind von der eigenen Familie zum Beispiel. Und ich glaube, dass da auch ein Punkt ist, der dann kompensiert wird mit Medien, Medienkonsum. Die Digitalisierung führt, denke ich, auch dazu. Der Algorithmus oder die meisten Algorithmen, die eingesetzt werden, sind eher geneigt, einem Negativität in die Timeline zu spülen als Positivität. Und ich glaube, dass das halt nochmal on top kommt, weil wenn ich mich quasi nicht in meinem Familien, in meinem, ja, gewohnten, in meiner gewohnten Umgebung sozusagen sicher fühlen kann, weil ich nicht dort bin. Und dann habe ich halt noch diese Herausforderung, dass ich halt, wenn ich Medien nutze, eher das Negative bekomme, dass das nochmal das Problem ein bisschen verschärft. Und das hatten wir halt früher nicht, diese permanente Anwesenheit von negativen Informationen.
Beziehungsweise von Informationen, die so gefiltert sind, dass sie als die alleinige Wahrheit dargestellt werden. Also
Ja,
ich,
genau.
wenn wir zum Beispiel so schlimm diese Attacken sind, die wir jetzt wie letzte oder vorletzte Woche in Aschaffenburg erlebt haben, so fehlt aber auch meiner Ansicht nach eine andere Realität noch. Wir wissen, dass in Deutschland sehr viele Femizide, ich glaube, soweit ich das die Statistik im Auge habe, jeden dritten Tag eine Frau in Deutschland ermordet wird. Und wir lenken den Fokus, und ich glaube, der Fokus wird gelenkt von den Medien, der Fokus wird aber auch gelenkt von der Politik auf bestimmte Parameter, die für sich gesehen losgelöst eine Tragödie sind, die aber, wenn man die gesamte Mordrate in Deutschland uns ansehen würden, und zum Beispiel, weil ich die Femizide erwähnt habe, wir das gegenüberstellen würden, würde man sehen, dass hier losgelöst das nur eine halbe Wahrheit ist. Siehst du das auch so?
Ja, absolut. Also ich arbeite auch in dem Bereich so ein bisschen und denke mir auch, es ist die Wahrscheinlichkeit oder wenn man halt überlegt, also wenn das Thema wäre, es kommen Menschen zu Tode auf eine unnatürliche Art und Weise. Wenn man dann die Todesursachen auflisten würde, wären Terroranschläge weit, weit unten. Wenn wir jetzt zum Beispiel das Thema Tempolimit auf Autobahnen nehmen würden, wo ja auch nachweislich die Anzahl der Verkehrstoten sinken würde. Warum machen wir das denn nicht? Warum beschließen wir halt jetzt, um halt diese furchtbare Art und Weise zu Tode zu kommen, natürlich zu beeinflussen, beschließen wir Grenzkontrollen, wenn wir auf der anderen Seite ganz furchtbare Todesarten senken könnten, wie zum Beispiel mit einem Tempolimit auf Autobahnen. Das ist ein bisschen Whataboutism. Klar, wir vergleichen da Dinge, die im Endeffekt nichts miteinander zu tun haben. Aber das ist genau das Thema, was ich halt in der Politik manchmal vermisse, zu suchen, was ist denn jetzt das Thema überhaupt? Also über was diskutieren wir jetzt gerade? Finden wir es furchtbar, dass Menschen aus dem Leben gerissen werden, die eigentlich noch leben sollten? Oder finden wir es furchtbar, dass es von einer Person getan wird, die als ein Merkmal einen ausländischen Hintergrund hat?
Ist die Politik dadurch auch ein Demokratiekiller?
Also so wie die Demokratie gerade umgesetzt wird, also diese repräsentative Demokratie, glaube ich, ist nicht mehr aktuell. Also ich glaube, die Demokratie braucht dringend eine Überholung, um die Diversität unserer Meinung und unserer Vielfalt tatsächlich abzubilden.
Jetzt bist du ja Landesvorsitzende von Volt. Mich würde interessieren, wie ihr bei Volt, weil du das gerade angesprochen hast, wir brauchen eine Art Reform, wie Volt sich dazu positioniert, auch jetzt im Wahlkampf und später. Was seht ihr bei dem Thema Reformen auf der Agenda?
Ja, also bei uns ist ein ganz großes Thema Transparenz. Also sei es Spenden, Transparenz gegenüber Parteien, als auch das Thema Lobbyismus. Das heißt, für uns wäre ein ganz großes Thema, dass wenn Anträge oder halt auch Gesetze verabschiedet werden, dass es so eine Art Lobby-Fußabdruck gibt. Das heißt, es muss klar sein, mit welchen Personen, mit welchen Organisationen wurde im Vorfeld über dieses Gesetz geredet, damit man sieht, welche Einflüsse sind dort zum Tragen gekommen. Und das andere ist, jetzt auch bei dem Beispiel, was wir eben hatten, dass wir einfach mal sagen, okay, wir brauchen mehr Ruhe. Also im Endeffekt, wir sind in so einem Hamsterrad, im Aktionismus, auch weil wir durch die Medien so getrieben werden in der Politik. Wir brauchen wieder mehr Zeit, um halt Ursachenforschung zu betreiben und dann passende Lösungen zu gewinnen. Was aktuell passiert, ist, dass wir eine Lösung für ein Problem anbieten, was A nicht das Problem löst oder B erkennen wir gar nicht, dass wir das Problem gar nicht haben, sondern dass das Problem tiefer liegt und auf ja, einem anderen Gebiet vielleicht, dass die Lösungen quasi nicht dazu führen, dass der Zustand sich bessert. Und wie wir das gerne machen wollen würden, ist, dass wir einerseits mehr Bürgerbeteiligung gerne hätten, sei es durch direkte Abstimmung tatsächlich oder durch so eine Art Bürger-Bürgerinnen-Rat. Das heißt, dass Bürger oder Bürgerinnen ein Gremium bilden, in dem sie zum Beispiel zufällig ausgelost werden oder in dem man halt wirklich versucht, irgendwie eine Repräsentation herzustellen. Dass das nicht leicht ist, wissen wir beide, Martina, repräsentative Stichproben, das ist ein anderes Thema. Und was wir tatsächlich schon seit Jahren fordern, die Piraten waren die Ersten, die es gefordert haben, ist das Thema Ersatz-Zweitstimme. Das führt im Endeffekt dazu, dass man bei einer Wahl unabhängig von der prozentualen Hürde quasi die Partei zum ersten Mal wählen kann, die einem am ehesten entspricht und man mit seiner Zweitstimme im Endeffekt sagt, okay, der Ersatzstimme, falls Partei A es nicht schafft, kommt meine zweite Stimme zum Tragen, die dann für eine der Parteien steht, die mit hoher Wahrscheinlichkeit halt in das jeweilige Gremium einziehen. Weil ich meine, wir haben, glaube ich, über 40 Parteien wieder zur Bundestagswahl zugelassen. Und das zeigt ja auch, wie groß die Bandbreite an Meinungen ist. Und es ist halt schade, dass wir in der repräsentativen Demokratie es nicht schaffen, diese Repräsentation von all diesen Themen irgendwie herzustellen.
Würde dadurch aber das ganze System nicht noch komplizierter werden? Also ich habe so den Eindruck, für ganz viele ist alleine schon dieses System mit den Parteien, die wir haben, die ja noch sehr überschaubar sind von der Anzahl her, aber ganz allgemein schon so kompliziert, dass man sich für die entscheidet, die die größte Klappe haben und die einfach irgendwas raushauen, was einfach zu verstehen ist. Ich bin gestern unterwegs gewesen mit dem Wagen und da ist mir ein Plakat aufgefallen, da steht nur drauf, abschieben, abschieben, abschieben. Mehr steht da nicht drauf. Und das, denke ich, viele überfordert das nicht, weil das einfach eine Message ist, die sehr viel sagt, aber auch letztendlich sehr wenig. Aber ist es dann nicht noch zu kompliziert für alle, dass sie sagen, okay, dann kommen vielleicht noch fünf, sechs Parteien rein und die Meinungsvielfalt wird größer. Könnte das dann nicht wieder dazu führen, dass viele sagen, oh, dann wähle ich wirklich die, die am aggressivsten sind, die sich durchsetzen bei dem Ganzen?
Also die spannende Frage wäre ja, ob sich tatsächlich jemand durchsetzt, weil der Diskurs wird vielfältiger werden und der wird auch den Detailgrad wahrscheinlich ein bisschen größer werden, weil natürlich müsste ich mich, wenn ich jetzt eine progressive Partei bin, mit den anderen progressiven Parteien, ich muss ja trotzdem irgendwie eine Abgrenzung schaffen. Vielleicht wären aber die Parteien auch ein bisschen gezwungen, sich mehr zusammenzuschließen. Das heißt, vielleicht würde auch die Anzahl der Parteien dann wieder sinken, wenn man halt sagt, okay, wir haben jetzt diese Position, die weicht in den und den Punkten ab. Können wir da nicht schon einen Kompromiss finden, sodass vielleicht die progressiven Parteien sich auch nochmal enger zusammenfinden? Wäre auch möglich, wenn jetzt klar wäre, okay, auf Dauer haben wir jetzt mehrere Parteien mit 5% ungefähr in den Parlamenten, dann würde diese Idee wahrscheinlich auch irgendwann kommen, dass man nicht immer Koalitionen bildet, weil irgendwann ist es ja auch ein Witz zu sagen, hey, wir sind jedes Mal in der Koalition zusammen. Ja gut, vielleicht können wir dann doch auch näher zusammenrücken. Und durch diese Vielfalt ist halt die Frage wirklich, ne? Also kriegen wir noch Parteien, die halt ja Volksparteien wären, sage ich jetzt mal. Ist das überhaupt noch realistisch? Ist das wünschenswert? Ich meine, auf kommunaler Ebene zeigt es sich halt oft, dass diese bunten Parlamente gar nicht so schlecht zusammenarbeiten, weil man halt anfangen muss, Mehrheiten zu suchen. Und Mehrheiten kriegt man dann halt, wenn man eine gute Idee hat. Und dementsprechend fände ich das gar nicht schlecht für die Demokratie. Und ich meine, hey, wir können es auch einfach machen. Also, ich meine, die FDP plakatiert es, ja, alles kann man ändern, ne, außer die Schuldenbremse, klar. Aber wir können es einfach mal machen. Wir können einfach mal gucken, wie wäre es denn? Was würde denn rauskommen? Wie sähe unser Parlament dann aus? Und wenn wir halt auf Dauer sagen, es funktioniert so nicht, dann wären ja auch die kleinen Parteien, hoffe ich jetzt mal, dass die so wie wir oder wie ich intrinsisch motiviert sind, dass sie halt irgendwann sagen, okay, wir sehen es ein, das da macht keinen Sinn, lasst uns da wieder was anders machen. Genau. Aber ich denke, ein Versuch wäre es wert, vor allen Dingen, um halt mal herauszufinden, welche dieser Parteien, die da in Sonstiges noch rumschwimmen, haben denn vielleicht tatsächlich mal eine Chance verdient, einfach mitzuregieren. Und wer weiß, vielleicht ist dann eine andere Partei nachher bei 5 oder unter 5%. Ne? Also die FDP und die Linken machen es gerade vor. Es kann hoch und es kann auch wieder runtergehen.
Das stimmt. Sehr interessante Antwort. Ja, das hat was. Stimmt. Auch wenn dieser, ja, mit diesem Slogan, dass man alles mal machen kann, finde ich auch, ist was dran auf jeden Fall.
Wie sieht ihr dann, ich bin so am Nachdenken, deswegen unsere Pause. Ich hab mir gerade überlegt, wie das in der Realität aussehen könnte. Also angenommen, wir haben 10 oder 15 Parteien und die müssen jetzt einen Konsens finden bei einem Thema. Wie würde dann der Konsens aussehen? Weil wir wissen ja, also hier geht es ja nicht nur um Vertretung der Wähler, habe ich manchmal den Eindruck, sondern hier geht es ja auch darum, sich durchzusetzen, um Macht. Also Macht heißt Wählerstimmen, heißt letztendlich auch mehr Spenden, heißt mehr Geld. Das heißt, ich bin doch als Partei immer, habe doch immer als Partei oder als Parteivorsitzender, bin ich so in der Denke, ich muss meine Ideologie vertreten. Und jetzt stelle ich mir gerade vor, jetzt sind hier 10 Parteien und 10 Parteivorsitzende wollen ihre Ideologie vertreten. Sie schaffen es ja. Sie haben es ja zu dritt in der Ampel nicht geschafft, weil diese Frage habe ich mir gestellt, warum eigentlich nicht? Jetzt kann man sagen, naja, die liegen inhaltlich zu weit auseinander, aber ist es denn nur der Inhalt? Also die Frage, die ich gerne an dich stellen wollte, ist es vielleicht nicht nur der Inhalt, was das Regieren oder Koalieren so schwierig macht, vielleicht ist es auch das Streben nach Macht. Weil Macht bedeutet Wählerstimmen, Macht bedeutet Spenden, Macht bedeutet Geld. Und letztendlich muss ich immer danach trachten, mich irgendwie durchzusetzen. Ob das, was ich vertrete, Sinn macht, ist gar nicht mehr so wichtig, glaube ich, sondern es geht darum, zu glauben, was muss ich sagen, damit ich möglichst viele Wähler kriege, damit ich möglichst viel Macht kriege. Also wie könnte denn ein System funktionieren? Mich interessiert das, Karina, wenn wir uns vorstellen, da wären jetzt plötzlich 10 Parteien.
Ja.
Ist das nicht doch schwieriger, das, was du gesagt hast, Nils? Also wie könnte die Klammer aussehen? Weil ich glaube, wir brauchen eine Klammer über diese Ideologien hinweg, die sie vertreten.
Also ich glaube tatsächlich, durch das System wären die Leute mehr gezwungen, in Inhalten zu arbeiten, weil im Moment fallen sie halt alle sehr, sehr weich. Ne? Also die Prozente, die wandern mal 10 Prozent hier, mal 10% da, aber dass jetzt eine SPD aus dem Bundestag rausfliegt, ist quasi unmöglich. Bei den Grünen, die sind auch mittlerweile in einem Punkt, wo man sagt, okay, aus dem Bundestag wird da wahrscheinlich auch keiner rausfliegen. Das heißt, für mich zeigt sich halt im Wählerverhalten noch nicht wirklich, hat jemand gut regiert oder nicht. Wenn ich jetzt überlege, dass wir an 3 Jahren, in denen die CDU nicht an der Regierung war, an einem Punkt sind, wo die meisten Menschen wieder sagen, ja, super. Wir nehmen wieder die CDU, die die Jahre davor regiert hat, durchregiert hat. Das ist Wahnsinn. Ne? Immer das Gleiche zu tun und ein anderes Ergebnis zu erwarten, das ist Wahnsinn. Und wenn wir das halt nicht hätten, wenn die tatsächlich gezwungen wären, ne, untereinander Kooperationen zu finden, gemeinsam Ideen und Vorschläge einzubringen, sich halt Mehrheiten zu sichern, indem man halt inhaltlich gut miteinander arbeitet, dann ist das die Arbeit, die bewertet werden kann. Und wenn jemand dort nicht mitspielt und hält sich quasi raus oder blockiert oder ist dagegen, ja, dann hoffe ich, dass die Wähler halt genug Optionen haben zu sagen, okay, du willst nicht mitspielen in dem demokratischen Spiel, hier ist die Tür. Nächste Wahl war es das vielleicht. Also es geht einfach leichter. Es gibt leichter ein Rein und ein leichteres Raus aus den Gremien und dadurch einen höheren Druck darauf, Kompromisse zu finden und zu zeigen, dass Demokratie funktioniert. Und wir werben ja auch für uns, indem wir halt sagen, na ja, wir sind halt noch unbelastet. Wir waren noch nicht beteiligt. Wir sind pragmatisch. Wir sind junge Menschen, die in einer Arbeitswelt groß werden, die halt sehr viel, ja, weiche Kompetenzen erwartet, ne? Also Sitzungen moderieren, Ergebnisse zusammenfügen, Menschen dazu bringen, dass sie halt in einer Gewissensheit ein Ergebnis erarbeiten. Das sind halt Dinge, mit denen sind wir halt groß geworden. So wird heute gearbeitet, so ist der moderne Arbeitsweg. Und auch in der Arbeitswelt werden halt Menschen abgestraft, die in diesem Spiel nicht mitspielen. Die sagen, die starke Meinung vertreten, die Gruppen sprengen, die Monologe halten in verschiedenen Meetings und sowas. Damit können wir umgehen. Und ich glaube, dass wir die Fähigkeiten halt umso mehr bei unseren Politikerinnen und Politikern brauchen.
Frag mal provokant, kann Deutschland das? Ist Deutschland soweit? Mir kommt das gerade so vor, oder ich weiß nicht gerade, das ist eigentlich ein permanentes Gefühl. In Deutschland hat man gerne einen Zustand, wie man ihn kennt. Und wenn ich das jetzt ändere, wenn ich mir vorstelle, Parteien, Volksparteien sind auf einmal nicht mehr dabei, sondern ganz viele, die auch noch einen Kompromiss schließen, dass ganz viele Wählerinnen und Wähler sagen, nee, das will ich aber nicht. Da brauche ich so ein bisschen meine Sicherheit von Gesichtern, die ich schon seit 20, seit 30, seit 40 Jahren in der Politik kenne. Und wen kenne ich denn von Volt? Wen kenne ich denn von anderen Parteien? Nee, keine Ahnung, sind das die richtigen? Kann man das in Deutschland wirklich machen oder ist das eher ein Wunschdenken? Weil das, was du gesagt hast, finde ich total gut. Aber dann sehe ich Deutschland und kein anderes Land. In einem anderen Land würde ich vielleicht sagen, da sind die Leute so, Skandinavien, kann ich mir gut vorstellen, dass sie sagen, ja, coole Idee, machen wir mal, warum nicht? Wir probieren das aus. Deutschland ist für mich nicht so das Land mit dem, ach, probieren wir mal aus, ob es klappt und dann ändern wir es wieder, sondern da ist dieses, oh mein Gott. Was passiert, wenn auf einmal neue Gesichter dabei sind? Was ist auf einmal los? Es sind drei Parteien in der Koalition. Hatten wir ja noch nicht. Kann ja gar nicht klappen. Ist das realistisch? Wäre das eine realistische Möglichkeit für dieses Land?
Also ich sage mal so, der Wählerwille ist ja immer noch da. Also alle Personen, die sich nicht damit wohlfühlen, die können ja weiterhin ihre CDU und SPD, die Grünen wählen. Ne? Aber für die Leute, die halt merken, das ist es nicht. Und bevor diese Menschen, die merken, das ist es nicht mehr, gar nicht mehr wählen gehen und nicht mehr repräsentiert werden, dann versuche ich doch lieber ein System, was diese Menschen halt mit repräsentiert. Und ja, es wird schwierig, es wird anders, es muss auch anders kommuniziert werden. Das Thema hatten wir ja auch schon so ein bisschen, diese Transparenz. Also es muss mehr auch im Verlauf kommuniziert werden, zu sagen, wir haben jetzt folgendes Problem und folgende Lösungsideen und wir schließen uns jetzt mit den Parteien vielleicht zusammen und erarbeiten was zusammen. Also weniger, die Grünen haben den Antrag eingebracht, die SPD hat den, ne? Also dass wir auch tatsächlich mehr in diese Kommunikation gehen und zeigen, wie wertvoll es sein kann, zu kooperieren. Das würde wahrscheinlich den Wind drehen, aber es ist natürlich keine Sache, die jetzt von heute auf morgen funktioniert. Also ich rechne jetzt auch nicht damit, dass es quasi, sobald es umgesetzt wird, hier alle begeistert sind. Ne? Das wird auch das Auszählen wird wahrscheinlich am Anfang erstmal ein ziemliches Kreuz werden. Vielleicht kann man da durch Digitalisierung einfach auch ein bisschen helfen, weil natürlich muss ja dann gezählt werden, die erste Variante, die zweite Variante, muss geguckt werden, dass da jetzt keine falschen Entscheidungen getroffen wird. Da sich ja manche Bundesländer schon jetzt schwer tun bei der Durchführung von Wahlen, könnte das natürlich eine Herausforderung werden. Ja, ist Deutschland soweit? Das ist eine gute Frage. Finden wir halt auch erst raus, wenn man es mal probiert. Ne? Weil wenn wir halt einfach so weitermachen, sehen wir, in welche Richtung es geht. Und wir sind uns da, glaube ich, alle drei einig, dass wir diese Richtung nicht gehen wollen. Die wir
Ich glaube, dass viele an einem Punkt sind, die sagen, eigentlich weiß ich gar nicht, wen ich wählen soll.
Ja.
Also so aus meinem Umfeld. Wen soll ich wählen? Ich weiß es gar nicht. Aber natürlich, bevor Sie gar nicht wählen gehen, greifen Sie auf etwas zurück, von dem Sie denken, es sei das geringste Übel. Ich höre das Wort, ich wähle das geringste Übel. Das ist so das Schlagwort der Stunde jetzt, wenn ich über Wahlen mit jemandem spreche. Dann habe ich gedacht, na, eigentlich ist es ja traurig, wenn wir über das geringste Übel sprechen. Da wäre der Vorschlag, den Volt macht, fände ich sehr spannend, weil man damit andere Optionen auch noch aufmacht. Und vielleicht müssen wir uns weiterentwickeln von dem Sprung, ich wähle das geringste Übel, zu hin, wir schaffen ein System der größeren Vielfalt.
Ja, das ist ein Punkt. Also ich meine, Ich war jetzt ja schon in verschiedenen Wahlkämpfen dabei und was ich als Begründung schon gehört habe, warum die Leute uns nicht wählen können. Die können uns nicht wählen, weil der Laschet hat an der falschen Stelle gelacht. Sie können uns nicht wählen, weil Frau Baerbock hat nicht an den richtigen Stellen die Zitationen kenntlich gemacht. Sie können uns nicht wählen, weil, also wie oft ich das gehört habe, das ist einfach, also es ist total frustrierend, wenn man sich wirklich für neue Politik einsetzt, wenn man sieht, wir wären so ein Mehrwert und kriegt dann von den Leuten gesagt, ich würde euch ja wählen, aber das tut weh, das ist wirklich für unsere Demokratie nicht gut, weil Menschen, die sich für Demokratie einsetzen wollen, gesagt bekommen, ihr habt eine super Idee, ist ein super Plan, finde ich alles toll, aber sorry, die Wahrscheinlichkeit, dass ihr einzieht, ist uns zu gering wegen der 5%-Hürde. Und wenn wir halt das umgehen könnten, und wir lassen ja die 5%-Hürde, wir sagen trotzdem, Parteien, die keine 5% erreichen, kommen nicht in den Bundestag. Aber wir geben ihnen halt die Chance, indem wir sagen, wenn es diese Hürde nicht gäbe, würdet ihr über die 5% kommen? Weil das ist, finde ich, ein wichtiger Punkt. Und das könnte man könnte ja mal anfangen, in Umfragen einfach alle Parteien aufzulisten. Anstatt halt zu fragen, wollt ihr die oder sonstige? Das ist mal ein erster Versuch. Ne, zumindest alle, die in allen 16 Bundesländern zur Wahl antreten. Das sind gar nicht so viele. Ich glaube, es sind nur noch drei. Mit uns noch zwei andere. Wenn man sagen würde, okay, Parteien, die in allen Bundesländern zur Bundestagswahl antreten, werden namentlich in Umfragen aufgeführt. So, dann hätte man ja schon mal eine Möglichkeit, weil das Kreuzchen, das ich da mache, hat ja keinen Einfluss nachher auf meine Wahl. Ich kann ja trotzdem nachher was anderes wählen in der Kabine, ist ja eine geheime Wahl. Aber man könnte schon mal herausfinden, okay, wie sind denn die Chancen für die Parteien? Erster Kompromiss.
Ja, hast du recht. Ich werde gerade ein bisschen rot, weil bei unserer Umfrage, die wir unter unseren Mitgliedern durchführen, haben wir Volt auch nicht aufgeführt. Und es stimmt, es ist richtig. Wir lassen andere Parteien, wir nehmen auch wieder die auf, von denen wir meinen, dass sie auf jeden Fall die Chance haben und berücksichtigen die nicht, die höchstwahrscheinlich auch eine gute Chance haben. Also auch für mich. Vielen, vielen Dank dafür nochmal. Werde ich auf jeden Fall das nächste Mal berücksichtigen, weil es einfach stimmt, dass wir die Parteienvielfalt auch sichtbarer machen und nicht nur die, die halt auch dann am lautesten schreien. Das sind ja auch nun mal die, um die es im Moment geht, die dann auch in der in den Wahlforen sind und über ihr Programm reden dürfen und nicht die anderen. Nochmal. Eine andere Frage. Ich sehe das oder ich kann das auch aus meiner Sicht so ein bisschen sehen, dass ich das Gefühl habe, bei jüngeren Leuten ist das Thema Demokratie gar nicht mehr so wichtig, weil es vielleicht andere Formen gibt, weil sie es auch nicht so gesehen haben. Ich bin im Jahrgang, der halt auch die Teilung mitgekriegt hat. Und für mich war deswegen Politik einfach wichtig, um halt zu sehen, wie wichtig das ist, wenn man miteinander redet, was auch passiert. Und dass wir ja keine größeren Krisen in der Zeit hatten. Alle, die nach 1990 geboren sind, die kennen nur noch ein Deutschland, die haben nicht mitgekriegt, wie viel Kraft, Anstrengung es gebraucht hat, um dieses Land friedlich auch zu vereinen. Wie kann man Jüngeren vielleicht auch die Demokratie näher bringen oder auch zu sagen, warum ist es wichtig, Demokratie zu erhalten, auch wenn es ein System ist, was schon ein bisschen älter ist, was manchmal ein bisschen langsamer ist, als wenn eine Person bestimmt. Hast du da eine Idee?
Also ein Thema von Volt ist auch immer das Herabsenken des Wahlalters. Also je früher, das zeigen auch tatsächlich verschiedene Studien, je früher die Menschen wählen dürfen, desto mehr werden sie an das System Demokratie rangeführt. Wenn ich mir halt vorstelle, dass ich halt mit 16 zum Beispiel wählen darf, dann bin ich meistens noch im Schulkontext. Und wenn ich heute mitbekomme, was die im Schulkontext machen in Sachen Demokratie, also nicht nur, dass sie das Wahlsystem durchnehmen, sondern teilweise werden hier Wahlen nachgespielt. Es finden Podiumsdiskussionen statt. Also in meiner ganzen Schulkarriere war ich auf keiner Podiumsdiskussion in meiner Schule, in der es um Politik ging. Heute ist es tatsächlich gang und gäbe. Unsere Wahlkreiskandidierenden werden tatsächlich auch dort zum Glück eingeladen, manchmal erst auf Nachfrage, aber wir sitzen dann doch auch mit auf dem Podium. Und das, finde ich, ist halt ein ganz starkes Signal, dass man auch sagt, okay, wir haben euch als Wählergruppe auch wahrgenommen und uns ist es wichtig, was ihr halt denkt. Das Problem ist natürlich, die Demografie. Also Selbst wenn die jungen Menschen alle ihre Stimmen in die Waagschale werfen würden, haben sie halt aktuell einen sehr, sehr geringen Einfluss darauf, was in der Politik passiert. Dann kommt hinzu, dass sie natürlich noch eine Wählergruppe sind, die ja aufgrund der natürlichen Begebenheiten halt noch nicht so relevant sind, weil sie zahlen keine Steuern. Sie produzieren nicht, sie tragen nicht zum Bruttoinlandsprodukt bei, sondern sie kosten Geld im Bildungssystem. Und das macht sie natürlich nicht gerade attraktiv für Maßnahmen der Politik. Also, dass sich jetzt ein Politiker hinstellt und eine Politikerin und sagt, ich mache jetzt hier was ganz gezielt für Schülerinnen und Schüler. Selten, weil erreicht halt kaum jemanden, außer vielleicht die Eltern. Genau, das heißt, wir müssen dafür sorgen, dass die Meinung, die die Kinder und Jugendlichen haben, auch stärker berücksichtigt wird. Also es gab mal so Ideen, wie dass jedes Gesetz auch darauf geprüft wird, was quasi die Auswirkungen in ein paar Jahren sind und was für Auswirkungen quasi auf kommende Generationen zukommt. Wenn ich halt jetzt zum Beispiel das Thema Schuldenbremse nehme und ich höre halt immer das Wort Generationengerechtigkeit und frage mich halt, naja, wo ist es denn generationengerecht, wenn wir jetzt an den Schulen sparen, damit wir ihnen keine Schulden vererben? Also das ist doch absurd. Also ich meine, wir müssen doch gucken, dass unsere Infrastruktur so ist, dass sie tatsächlich für kommende Generationen zur Verfügung steht und am besten, damit sie besser wird. Das heißt, wir müssen zeigen, dass Politik sich für diese Altersgruppe interessiert, dass sie tatsächlich Lösungen sucht für die Herausforderung dieser Altersgruppe. Wir müssen sie früher beteiligen, dass sie zum Beispiel früher wählen können. Dann gibt es ganz gut in manchen Stadtparlamenten zumindest ja, ein Jugendparlament zum Beispiel mit Vorschlagsrecht. Das heißt, die können sich in kommunaler Ebene schon direkt mit Vorschlägen einbringen. Wir müssen vielleicht die Sprache auch ein bisschen anpassen. Es kann auch sein, dass wir einfach einfachere Sprache nutzen müssen. Ja, dann weiß nicht, ob wir alle auf TikTok gehen müssen. Ich finde das nicht so attraktiv, muss ich gestehen. Ich bin schon viel zu viel bei Instagram unterwegs, aber auch da, ne? Wir müssen dahin gehen, wo halt die Zielgruppe auch tatsächlich ist und halt dort die Inhalte auf eine Art und Weise präsentieren, wie sie halt für sie interessant ist. Ja, und dann ist natürlich ab 16 könnte man auch überlegen, ne? Also das Thema Gewerkschaften ist auch ein Thema, was mir sehr am Herzen liegt. Die sind auch am Kämpfen um ihre Mitglieder und so das Thema Jugend- und Auszubildendenvertretung ist für mich ein Punkt, wo man halt auch sehr früh Demokratie lernen kann. Ne? Also wenn ich mit 16 im Ausbildungsbetrieb bin und nehme mich da aktiv ein und merke, dass ich meine Arbeitsbedingungen selber mitbestimmen kann, indem ich mich dort gewerkschaftlich engagiere, dann habe ich auch das Selbstvertrauen, das in anderen Gremien vielleicht zu tun. Deswegen das vielleicht noch am Rande, also das Thema gewerkschaftliche Organisation auch mehr vielleicht von der Schule in den Betrieb zu bringen und die Kinder und Jugendlichen dazu befähigen, dass sie halt für sich selber eintreten. Das wäre auch eine gute Sache.
Viele Vorschläge. Ja, vielen Dank dafür. Ich hoffe, es hören auch ganz viele Jüngere und nicht nur Ältere den Podcast, weil da doch sehr viele Argumente waren, die weiterhelfen können, wenn man sie umsetzt. Auf jeden Fall.
Ist es. Vor allem
Ja,
an
ich
der.
glaube,
Entschuldigung.
Martina, noch eine Frage?
Nein, ein Hinweis vor. Also, was mir gefällt, ist dieses Denken außerhalb des Mainstreams. Wie
Ja.
kannst du. Also, sehr, sehr ein progressives Denken, sehr, sehr viel Reflexion. Ich mache das sehr viele Gedanken. Wie kann es denn gehen, außerhalb dessen, was wir in Deutschland kennen? Ja.
Finde ich auch. Ich glaube, die Zeit ist leider so langsam um. Ich fand das Gespräch unheimlich inspirierend, weil es, finde ich, ganz, 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 ganz viele neue Sichtweisen mal eröffnet hat, die wir auch bislang noch nicht so hatten, und die ganz, ganz wichtig sind. Also ganz lieben Dank an dich, Karina, dass du dir die Zeit genommen hast, darüber zu sprechen. Wie gesagt, das ist ein ganz wichtiges Thema, auch über den 23. Februar hinaus. Auch da gibt es weitere Wahlen, aber auch unabhängig von den Wahlen finde ich ganz, dass man sich damit beschäftigt. Und ich glaube, du hast auch eure Politik sehr, sehr sympathisch und nachvollziehbar rübergebracht, was ganz wichtig ist.
Ja, vielen Dank. Also ich war gerne hier. Es war ein angenehmes Gespräch. Gerne wieder.
Ja,
Ja. Danke.
gerne. Wir kommen gerne darauf zurück, weil, wie gesagt, es gibt auch noch andere Themen. Wir haben uns jetzt ja sehr darauf fokussiert und ich glaube, es wird noch andere Themenkomplexe geben und dann kommen wir gerne wieder auf dich zurück. Aber jetzt erstmal für den 23. Viel Erfolg. Ich drücke die Daumen. dass das klappt, einen guten Wahlkampf und einen ungestörten und auch keinen aggressiven von außen Wahlkampf.
Ja, von mir aus auch vielen Dank, Karina, und viel Erfolg
Dankeschön.
am 23.
Und für alle unsere Hörerinnen und Hörer, es lohnt sich auch, die weiteren Podcasts zu verfolgen. Wir werden weitere spannende und interessante Gäste haben aus der Politik, aus der Wirtschaft und aus der Wissenschaft. Lohnt sich auf jeden Fall. Und wir freuen uns auch immer über Feedback zu den Podcasts, vielleicht auch Ideen, wen wir einladen und was wir da fragen können, immer gerne an info@dfk.eu. Bis dahin, tschüss.